Guten Morgen. Ich finde, es ist ein extremes Vorrecht, dass wir uns miteinander als Gemeinde versammeln dürfen und die Auferstehung von Jesus feiern dürfen, dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er wieder lebendig geworden ist in Fleisch und in Blut. Bevor wir uns in Gottes Wort vertiefen, hineinstürzen, möchte ich noch beten und Gott darum bitten, dass er wirklich an unseren Herzen arbeitet und zeigt, wie groß sein Wunder wirklich ist. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du einen extrem genialen, weisen Plan gefasst hast und diesen Plan vorbereitet hast über viele Jahrhunderte und in Jesus diesen Plan erfüllt hast. Und ich danke dir für sein Opfer am Freitag und für seine Auferstehung am Sonntag. Und ich bitte dich, dass dein großes Wunder, dein Wort uns erfüllt und uns ergreift. Und ich möchte dich bitten, dass du dein Werk an uns tust heute Morgen. Lass uns hören, was du zu sagen hast. Und lass du dich selbst groß werden vor uns. Amen. Bei all den guten Dingen, die Gott in mein Leben gelegt hat, bei allen Stärken, bei allen Fähigkeiten, bei allen Talenten, hat er mir eine Sache vorenthalten. Er hat mir viele Sachen vorenthalten, aber eine Sache ganz bestimmt. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich Gott dafür verantwortlich machen kann. Aber eine Sache fehlt mir definitiv. Und das ist Pünktlichkeit. Pünktlichkeit liegt mir nicht natürlich. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn ich pünktlich komme, dann war da ein extremer Aufwand dahinter. Ist vielleicht ein bisschen mehr Wertschätzung nächstes Mal. Aber das ist sehr, sehr aufwendig für mich. Und ich weiß nicht, kann man das auf Begabung oder Nichtbegabung schieben? Meistens gehe ich zu spät los und dann kommt noch irgendwas dazwischen, wo man nicht geplant hat, so läuft es. Und in irgendeinem schlauen Buch hat es geheißen, man wird nicht pünktlicher, indem man schneller hinfährt, sondern man sollte früher losgehen. Wissen tät ich's ja. Diese Schwäche hat immer wieder einen negativen Beigeschmack. Aber ich erinnere mich an eine Situation, da war es richtig deutlich zu spüren, dass das etwas Schlechtes ist. Ich hatte einen Ausflug geplant, eine Reise geplant. Mit meiner Mama zusammen wollten wir nach Hamburg fahren mit dem Zug. Und sie war natürlich pünktlich, kam sie zu uns wie vereinbart, aber ich war noch nicht bereit. Ich hatte noch meine restlichen Dinge zu packen. Und dann, wo ich endlich soweit war, hat Sandra uns nach Lindau gefahren, dass wir dort den Zug besteigen könnten. Und, oh Schreck, zu spät. Ein paar Minuten nur, aber das ist egal. Der Zug war weg. Der hat nicht gewartet. Das Ticket war verfallen, weil es war so eine Online-Buchung und es hat bedeutet, ich musste ein neues Ticket kaufen. Diese ganzen Anschlussverbindungen, die haben nicht mehr funktioniert. Und es hat nicht nur mich betroffen, sondern auch meine Mama, die war plötzlich mit im Boot und hat austragen müssen, was ich versemmelt habe. Und das ist einer von diesen Momenten, wo ich einfach gerne Steuerung Z drücken würde. Rückgängig. Ein Neustart, ein Reset. Ich möchte einfach 10 Minuten früher starten, alles nochmal machen. Und ich weiß nicht, ob du dieses Problem kennst oder vielleicht sogar selbst hast. Man sieht immer wieder am Sonntag um 9:50 kommen viele Leute rein. Dann trifft dich das auch. Aber vielleicht ist das nicht dein Problem. Und vielleicht rollst du jedes Mal mit den Augen, wenn jemand zu spät kommt. Aber ich glaube, es gibt viele von diesen Momenten in unserem Leben, wo wir gerne rückgängig machen würden. Wo wir gerne eine Option hätten, das nochmal zu machen oder das anders zu machen. Manchmal sagen wir Dinge und in dem Moment, wo es gesagt ist oder vielleicht auch ein bisschen später, merken wir, es war nicht gut. Vielleicht war es nicht mal böse gemeint, vielleicht war es auch im Ärger gesagt und man sieht so dem Gegenüber an, es ist falsch angekommen. Und wir wünschen uns, wir könnten es nochmal sagen, aber die Worte, die draußen sind, die kann man nicht wieder reinholen. Oder manchmal treffen wir falsche Entscheidungen. Und erst im Nachhinein sehen wir, dass es die falsche Entscheidung war und wir würden uns wünschen, wir könnten es nochmal tun, aber es geht nicht. Einmal entschieden und wir müssen damit leben. Ich glaube, den ultimativen Reset-Knopf, den würden wir uns wünschen, wenn es um den Tod geht. Der Tod ist der Feind des Lebens. Der Tod ist unausweichlich und der Tod, der hinterlässt jedes Mal Trauer und Schmerz und ganz, ganz viele Fragen. Der Tod ist das eine Ding, bei dem sich so richtig rentieren würde, wenn man einen Reset-Knopf hätte. Wenn man irgendwie von neu beginnen könnte und den Tod ausblenden könnte, den Tod ausweichen könnte. Und genau das ist das Thema von Ostern. Wir haben das schon ein bisschen mitbekommen, am Karfreitag noch intensiver, heute Morgen auch. Der Karfreitag, er war ein katastrophaler Tag. Jesus war gestorben. Er war gestorben am Kreuz. Es war ein brutaler Tod und es war ein schändlicher Tod. Und das, was für diese Leute zurückgeblieben ist, die Jesus nachgefolgt sind, die ihre Hoffnung in Jesus gesetzt hatten, war Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit und Verwirrung. Und dieser brennende Wunsch, dass es nicht so gekommen wäre, dieser brennende Wunsch, dass man es irgendwie rückgängig machen könnte, anders machen könnte. Karfreitag war ein hoffnungsloser, ein trauriger, ein schrecklicher Tag. Und Gott sei Dank ist es nicht beim Freitag geblieben. Nachdem Jesus am Karfreitag am Kreuz gestorben war, wurde er von einem Mann namens Josef ins Grab gelegt. Er wurde dann noch von den Soldaten bewacht am Freitag, am Sonntag von den Frauen entdeckt. Und dann, letztendlich, haben viele von seinen Jüngern den auferstandenen Jesus in Person live erlebt. Josef ist zu Pilatus gegangen. Josef war ein heimlicher Nachfolger von Jesus. Und er hat gebeten, dass er den Leichnam von Jesus vom Kreuz nehmen darf, um ihm eine anständige Beerdigung zu geben. Nicht den Leichnam am Kreuz hängen zu lassen, wo dann die Vögel kommen. Und so hat Pilatus diesem Willen stattgegeben. Und Josef und Nikodemus haben ihn begraben. Am Samstag sind dann die religiösen Führer draufgekommen, dass Jesus ja davon gesprochen hatte, dass er wieder aufersteht. Und jetzt haben sie gesagt, damit seine Jünger nicht Jesus stehlen und dann behaupten, diese Auferstehung wäre passiert, wollen wir das Grab bewachen. Und sie bitten den Pilatus darum, dass sie Wachen bekommen. Und er stellt Soldaten, die bewachen das Grab, damit hier nichts passieren kann. Und so vergeht auch der Samstag. Für die Jünger und alle Leute, die bei diesem Hinrichtungsakt dabei waren, war völlig klar, diese Geschichte mit Jesus, die ist fertig. Es waren schöne 3 Jahre und jetzt gehen wir wieder zurück zum Alltag, zum normalen Leben. Wenn jemand stirbt, dann ist von dieser Person nichts mehr zu erwarten. Es sind wenige Dinge so gewiss im Leben wie der Tod. Um dann diesem toten Jesus die letzte Ehre zu erweisen, kommen die Frauen am frühen Sonntagmorgen und sie bringen Öl mit und wollen den Leichnam einsalben. Es war am Freitag alles ein bisschen hektisch. Und sie gehen zum Grab, aber da finden sie nicht den toten Jesus, sondern 2 lebendige Engel. Und die sagen zu ihnen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus ist nicht mehr tot, Jesus lebt. Er hat es angekündigt. Geht und sagt seinen Jüngern. Und die Frauen, die gehen und sie sagen es den anderen Jüngern, aber die glauben das nicht. Komische Geschichte. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihnen dann Jesus in Person, in Fleisch und in Blut selbst begegnet. Zuerst den Frauen, der Maria im Garten, wo sie denkt, es sei der Gärtner. Dann den 2 Jüngern, wo sie nach Emmaus zurückgehen, erklärt er ihnen alles. Er begegnet dem Petrus, er begegnet den Jüngern ohne den Thomas. Dann begegnet er den Jüngern nochmal mit dem Thomas. Und dann, schreibt der Paulus, begegnet er noch mehr als 500 Personen, die Jesus nach seiner Auferstehung sehen können, bevor er in den Himmel auffährt. Die können Jesus in Fleisch und in Blut sehen. Jesus ist wirklich auferstanden. Er ist nicht mehr tot, sondern er lebt. Was hier passiert, ist das Unerwartete, das Undenkbare, das Unmögliche ist tatsächlich passiert. Jesus ist von den Toten auferstanden. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Es ist eine beispiellose Geschichte. Es gibt nichts Vergleichbares. Vielleicht ist das der Punkt, wo du an unserem Verstand zweifelst, dass erwachsene, vernünftige Menschen wirklich an so etwas Unglaubliches wie eine Auferstehung von den Toten glauben können. Aber wart nur ab. Wir haben unseren Verstand nicht verloren. Und wenn du sowas denkst, dann bist du in guter Gesellschaft. Du bist nämlich nicht der Einzige, dem es so geht. Wenn wir uns diese Nachauferstehungsgeschichte, alles was nach der Auferstehung passiert ist, ansehen, dann sehen wir zwei Phrasen, die immer wieder kommen in den Berichten. Und das eine heißt, aber sie glaubten nicht. Und das andere, damit die Schrift erfüllt wird. Wo die Jünger hören, dass Jesus nicht mehr tot sein soll, sondern auferstanden sein soll, glauben sie es nicht. Sie zweifeln diese Botschaft an. Aber daraufhin sagt Jesus und die Engel, all das ist passiert, wie es angekündigt war, damit nämlich die Schrift erfüllt wird. So eine Geschichte ist nicht leicht zu schlucken. Das verstehe ich gut. Wo hat man sowas schon mal gehört? Wenn jemand stirbt, wenn jemand tot ist, dann ist er tot. Und besonders in dieser Situation, wenn man gesehen hat, wie man mit diesem Jesus umgegangen ist. Man hat ihn gefoltert, er war geschwächt. Und dann ist er qualvoll am Kreuz gestorben. Nicht einfach ein schneller Herzinfarkt und nachher hat man ihn wiederbelebt und dann geht's weiter. Sondern er war wirklich tot. Und das war allen klar, die das miterlebt haben, die das gesehen haben. Und darum ist auch diese Idee von der Auferstehung auf null Zustimmung gestoßen. Die Frauen, die kommen zu den Jüngern und sie sagen, Jesus ist auferstanden. Aber sie glauben ihnen nicht. Sie glauben, sie erzählen Märchen. Oder die Emmaus-Jünger, die kommen zurück zu den anderen Jüngern und sie sagen, Jesus lebt wirklich. Und sie glauben ihnen nicht. Dann begegnet ihnen Jesus selbst. Und sie denken, es wäre ein Geist. Sie haben Angst vor ihm. Und dann Thomas, der den Beinamen der Ungläubige hat, der ist leider nicht dabei, der arme Kerl. Und er sagt, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber ich glaube das erst, wenn ich meine Finger in Jesu Wunden legen kann. Und Jesus gibt ihm dann die Chance, dass er das tun kann. Und sogar, wo Jesus in den Himmel auffährt, bevor er in den Himmel auffährt, heißt es, die Leute, die Jünger, die kommen, sie sehen ihn, sie fallen vor ihm nieder, aber einige zweifeln. Auferstehung steht nicht auf der Liste mit den Erwartungen. Es kommt ganz anders, wie sie es erwartet haben. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Gottes Wege sind unergründlich. Und das sagt man dann, wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen können, die wir nicht erklären können, die wir nicht begreifen können. Gott selbst sagt so etwas Ähnliches. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Was das bedeutet, im Endeffekt fehlt uns Menschen die Kapazität, Gottes Wirken zu ergreifen. Uns fehlt die Kapazität, Gottes Weisheit zu deuten. Und wir können nicht mit unserer eigenen Logik und Erfahrung schlussfolgern, wer Gott ist und was Gott macht. Weil Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Gott ist Gott und wir sind Menschen. Und wir begegnen einander nicht auf einer Ebene, wir begegnen einander nicht auf Augenhöhe, sondern wir sind darauf angewiesen, dass Gott seinen Willen offenlegt. Und das Umwerfende ist, Gott hat das tatsächlich gemacht. Es ist so ein Vorrecht, dass Gott uns Einblicke gibt in seine Wege und in seine Gedanken. Er redet, und zwar redet er durch sein Wort, durch die Bibel. Und er gibt uns auch Verständnis von diesem Wort, das er gesprochen hat, durch seinen Heiligen Geist. Gott lässt uns nicht im Dunkeln sitzen, sondern er schenkt uns Einblicke. Warum ist das wichtig? Als bei diesen Menschen, den Jüngern und den Freunden und der Familie von Jesus, alle Erwartungen zerstört wurden. Alles war anders gekommen, als sie es erwartet hatten. Zuerst am Freitag und dann sogar nochmal am Sonntag. Man könnte sagen, es war das Wochenende der enttäuschten Erwartungen. Am Freitag sollte Jesus leben, aber er ist gestorben. Am Sonntag sollte er tot sein, aber er lebt. Es kommt alles anders, wie sie es wollen. Und dann ist es einfach nur die allernatürlichste Reaktion, dass sie auf ein so abwegiges Ereignis wie die Auferstehung mit Zweifel reagieren. Dass sie es einfach nicht glauben, weil die Logik verbietet es. Die Erfahrung verbietet es, sowas anzunehmen, sowas zu glauben. Dass diese Leute nicht glauben, ist nicht weiter verwunderlich, weil sie sind mit Gottes Größe konfrontiert. Sie sind mit seiner Andersartigkeit konfrontiert. Und das können sie einfach nicht erfassen. Aber eigentlich ist der Unglaube doch verwunderlich. Und hier kommt jetzt die zweite Phrase zurück ins Spiel, dass es immer wieder heißt, es war angekündigt, alle Dinge sind so passiert, damit die Schrift erfüllt wird. Alles war angekündigt. Die Schrift bedeutet das Alte Testament, die Schriften der Juden, von Mose bis Maleachi, das Gesetz und die Propheten und auch Jesus eigene Ankündigungen. Er hat es den Jüngern immer wieder gesagt, dass er selbst leiden muss, dass er selbst sterben muss, aber dass er auferstehen wird. Und dann haben wir auch noch die Augenzeugen, die Jesus bereits gesehen haben und es den anderen erzählt haben. Eigentlich ist es unverständlich, dass sie nicht glauben. Und Jesus findet ziemlich deutliche Worte für ihren Unglauben. Er sagt zu ihnen, ihr habt harte Herzen. Nicht die Fakten sind das Problem, sondern ihr vertraut Gott nicht. Ihr lasst es nicht zu, darauf zu vertrauen, dass Gott größere Dinge tun kann, wie die Dinge, die ihr kennt. Ihr lasst es nicht zu, dass Gott größere Dinge tut, als die Dinge, die in eure kleine Welt hineinpassen. Jesus sagt, Gott hat seinen Plan offengelegt, aber ihr glaubt ihm nicht. Und zwar nicht einmal, wo die Frauen und die anderen Jünger kommen und sagen, dass es wirklich wahr ist, dass ich wirklich auferstanden bin. Gott hat seinen Plan im Vorhinein gezeigt, er hat seinen Plan offengelegt, damit wir glauben können. Was Gott sagt, das ist nicht unbedeutend, das ist nicht irrelevant. Was Gott sagt und wie ich damit umgehe, entscheidet über meine ewige Zukunft. Sind wir uns dessen bewusst? Wenn man mit Leuten über den Glauben spricht, dann kommt es oft zu dem Punkt, wo man Glaube und Verstand gegenüberstellt. Ein blindes, naives Vertrauen und das, was wir wissen können. Zwei komplett verschiedene Dinge. Zwei Pole, die sich nicht vertragen miteinander. Entweder habe ich Verstand oder ich habe Glaube. Und wir leben ja auch in einer aufgeklärten Gesellschaft. Und wir glauben die Dinge, die wir erklären können. Und wenn es vermeintlich übernatürliche Dinge gibt, dann muss es auch eine sachliche Erklärung dafür geben. Glaube und Wissen haben keinen gemeinsamen Nenner. Aber das stimmt nicht. Gott sieht das nicht so. Er hat sich das nicht so gedacht. Vergessen wir nicht, Gott hat uns einen Verstand gegeben. Und er hat uns als Wesen erschaffen, die denken können. Und jetzt gibt er uns sogar noch die nötigen Fakten dazu. Und so sagt Jesus, es war in der Schrift angekündigt. Über Jahrhunderte hinweg hat Gott seinen Plan ausgebreitet. Das ist der rote Faden vom Alten Testament und der zieht sich im Neuen Testament weiter. Es zeigt immer wieder, dass wir Menschen ein riesengroßes Problem haben, ein unlösbares Problem haben, nämlich die Sünde. Und es zeigt, wie Gott uns von diesem großen Problem retten möchte. Dass er eines Tages einen Helden schickt, einen Erlöser schickt, einen Retter schickt, der uns Menschen alle übertrifft. Und zwar Jesus, Gottes Sohn. Das ganze Alte Testament dreht sich um diese Geschichte. Das ganze Alte Testament dreht sich um diese Ankündigung von diesem Retter, von Jesus. Wir sind alle von Sünde betroffen. Jeder Einzelne. Es ist wie ein Virus, der uns infiziert. Es sind all die Dinge, die wir tun, aber nicht tun sollten. Es sind die Dinge, die wir nicht tun, aber tun sollten. Es sind Gedanken, Worte, Taten, alles, was wir machen. Es sind Dinge, die wir tun, die zerstören, die verletzen, die hindern. Es sind Dinge, die wir nicht tun, die aufbauen würden, die helfen würden, die gut tun würden. Und im Endeffekt ist Sünde der Grund und die Ursache für alle Not, alle Tragik, alle Katastrophe, die wir in den Nachrichten sehen, jeden Tag. Alle schlimmen Dinge, die es gibt, alle schlimmen Dinge, die in der Welt passieren, die gibt es deshalb, weil wir alle sündige und schuldige Menschen sind. Ich weiß, dass wir nicht für den Welthunger verantwortlich sind, du und ich. Ich weiß auch, dass wir nicht für die Nordkorea-Krise verantwortlich sind. Aber ich weiß, dass du und ich ordentliche, anständige Menschen mit Sünde infiziert sind. Und das wiederum zeigt sich am allerdeutlichsten in der Tatsache, dass wir alle einmal sterben müssen. Der Tod ist, wie die Sünde abrechnet. Gott sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, wenn Sünde mein Arbeitgeber ist und ich gehe am Zahltag zu ihm hin und sage, bezahl mich, dann bezahlt die Sünde mit dem Tod. Der Tod ist das einzig Gewisse in unserem Leben. Dem Tod kommt letztendlich keiner aus. Der Tod ist schrecklich und zerstörerisch und es gibt überhaupt nichts, das wir dagegen tun können. Und Gott sagt, so soll es nicht sein. Sünde und Tod gehören nicht zum Leben. Sünde und Tod sind Feinde des Lebens. Sünde und Tod sollen besiegt werden. Und deshalb kommt Gott selbst als Mensch in diese Welt, als Jesus, und stirbt am Kreuz für die Sünde und für die Schande und die Fehler von allen Menschen, von mir und von dir. Und er stirbt einen qualvollen Tod, einen schrecklichen Tod. Und obwohl es so aussieht am Karfreitag, als ob der Tod gewonnen hat, ist genau dieser Moment am Kreuz, der Moment, wo der Tod besiegt wird, wo Jesus den Tod besiegt. Und das zeigt sich am Ostersonntag. Weil Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Er wurde vom Vater auferweckt. Der Vater hat ihm das Leben zurückgegeben. Genauso wie es angekündigt war. Jesus sagt, es musste so sein. Ich musste sterben, ich musste wieder auferstehen, damit alle sehen können, dass Gottes Plan durch mich erfüllt wird. Und dass alle sehen können, dass die Macht von Tod und von Sünde wirklich besiegt ist. Die Glaubwürdigkeit von einem Propheten, das ist jemand, der Dinge in der Zukunft voraussagen kann, die kann ganz einfach geprüft werden. Wenn das eintrifft, wovon er gesprochen hat, dann ist es ein glaubwürdiger Prophet. Wenn es nicht eintrifft, wenn er ein Schwindler ist, ein Betrüger ist, dann zeigt sich das, es ist klar, er ist ein unglaubwürdiger Prophet. Und er musste gesteinigt werden, damit eben nicht irgendwelche Schwindler die Leute verführen können. Ich habe mir gedacht, das wäre mal eine EU-Richtlinie für Werbung. All die Werbung, die die Leute verführt und anlügt, die müssen gesteinigt werden. Aber das müssen wir ein bisschen warten. Ist Gott glaubwürdig? Sind seine Propheten glaubwürdig? Ja, sie sind's. Und so erklärt Jesus anhand der Schrift, warum die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind und was das alles bedeutet. Wie von Anfang an, durch die ganze Schrift hindurch, alles auf ihn hin zeigt. Und er zeigt, dass Gott hinter all diesen Dingen steht, die am Osterwochenende passiert sind. Und er zeigt, Gott ist absolut glaubwürdig. Die Dinge sind genauso passiert, wie sie angekündigt waren. Und wenn Jesus jetzt sagt, dass sein Opfer am Kreuz alle Schuld wegnimmt, alle Schuld wettmacht und dass seine Auferstehung der Beweis dafür ist, dass er wirklich gesiegt hat über den Tod und über den Teufel, dann können wir uns mit absoluter Gewissheit darauf verlassen. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das kann ja eigentlich jeder behaupten, das kann jeder sagen. Aber Jesus hat es bewiesen durch seine Auferstehung. Das sind keine leeren Worte. Jesus weiß, wovon er spricht. Und das erklärt er jetzt seinen Jüngern. Und plötzlich verstehen sie das auch. Es ist, als ob diese ganzen Putzleteile, diese haben, all dieses Wissen, das sie haben aus der Schrift, plötzlich werden sie richtig hingedreht. Und es ergibt ein Bild, das Sinn macht, ein wunderschönes Bild. Und sie glauben. Und sie verstehen. Und was dann folgt ist, sie gehen raus in die ganze Welt und sie verkündigen diese Geschichte von dem gestorbenen und auferstandenen Jesus. Und sie sind so überzeugt von dieser Geschichte, dass sie sogar den Tod in Kauf nehmen. Alle Apostel sterben als Märtyrer. Sie werden umgebracht, außer der Johannes, der wird eingesperrt und wartet dort auf seinen Tod. Und das ist ein Beweis, einer von vielen Beweisen für die Echtheit der Auferstehung. Wer lässt sein Leben freiwillig für eine Lüge? Fanatiker oder nicht Fanatiker? Aber wenn ich weiß, das stimmt nicht, das ist eine Lüge, dass dieser Jesus auferstanden ist, wieso würde ich mein Leben riskieren und es der ganzen Welt erzählen? Gottes umwerfender Rettungsplan durch Jesus macht es diesen Aposteln absolut unmöglich, einfach still zu bleiben, das für sich selbst zu behalten. Sie müssen es weitersagen. Was hat das mit uns zu tun? Wenn wir diese Ostergeschichte anschauen, dann haben wir drei Optionen. Erstens, ich kann sagen, ich glaube das einfach nicht. So etwas ist unmöglich. Es klingt total irrsinnig. Und ich will mich aber auch nicht wirklich mit den Fakten auseinandersetzen. Und das ist ein gutes Recht. Wir werden dich nicht zwingen zu glauben und im Endeffekt zwingt dich auch Gott nicht zu glauben, dass er durch Jesus alle Sünde besiegt hat und durch seine Auferstehung neues Leben gibt. Aber es bedeutet auch, dass du auf deiner Sünde sitzen bleibst. Dass du eines Tages selbst dafür gerade stehen musst. Die zweite Option, die wir haben, ist, dass wir sagen, ich glaube die Dinge, die da passiert sind. Und wir speichern es in unserem Kopf ab und haben noch ein bisschen mehr Wissen dazu bekommen. Aber eigentlich hat es nichts mit meinem Herzen zu tun. Es berührt mich nicht. Oder ich habe eine dritte Option, wenn ich sage, ich glaube die Dinge, von denen da geschrieben wird. Ich glaube, dass dieses Opfer von Jesus und diese Auferstehung von Jesus der Sieg über Tod und Sünde war. Ich nehme das ganz persönlich für mich in Anspruch. Und da bekenne ich dazu, dass ich eben schuldig bin vor Gott und dass meine Sünde ein Miteinander mit Gott absolut unmöglich macht. Gott und Sünde sind inkompatibel. Aber ich glaube auch, dass Jesus meine Sünde am Kreuz für mich ganz persönlich weggenommen hat und ich jetzt makellos und rein vor Gott treten darf. Der Apostel Johannes war einer der 12 Jünger und er war Jesus' engster Freund und er hat das Johannesevangelium geschrieben. Und er schreibt im Kapitel 20, warum er das Evangelium geschrieben hat. Und da schreibt er, es gäbe noch viel, viel mehr von Jesus zu berichten, aber ich habe eine ganz, ganz kleine Auswahl getroffen, damit alle Menschen, die Jesus nicht persönlich kennengelernt haben, trotzdem glauben können, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der versprechende Retter ist und dass er gekommen ist, um ewiges und erfülltes Leben zu bringen. Du und ich, wir haben nicht die Möglichkeit, Jesus in echt zu sehen. Wir haben nicht die Möglichkeit, unsere Hände in seine Wunden zu legen. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, Fisch mit ihm zu essen, wie es die Jünger getan haben. Wir können nicht mit ihm reden. Aber wir stehen nicht mit leeren Händen da. Wir haben verlässliche Zeugen, wie der Johannes, die uns einen Bericht geben von Jesus. Und wir sehen in diesen Berichten, wie Jesus diese Jünger, diese Apostel zu neuen und veränderten Menschen gemacht hat. Wir sehen, dass diese Botschaft von Gottes Vergebung und von seiner Erneuerung mächtig ist und dass das keine leeren Worte sind. Und wir sehen auch, dass heute, 2000 Jahre später, diese Botschaft von Jesu Opfer und seiner Auferstehung immer noch brandaktuell sind. Und dass auch hier und heute Menschen von diesem Evangelium verändert werden. Schau dich mal um. Es gibt ganz viele lebende, wandelnde Beweise von Gottes Kraft hier unter uns. Wir haben 3 Optionen. Für welche Option entscheidest du dich? Wenn Jesus heute bei dir anklopft und das spürst du, dann unternimm was. Bitte ignoriere das nicht. Schau, dass du offene Fragen klären kannst, wenn Dinge unklar sind. Vielleicht willst du auch noch mehr Informationen. Wenn dich jemand eingeladen hat heute Morgen, dann frage einfach diese Person oder komm nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir reden gern mit dir und beten auch gern für dich. Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Die beste Botschaft, die es gibt. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir das Vorrecht haben, deine Geschichte zu hören. Und ich danke dir, dass diese Worte keine leeren Worte sind, sondern dass du sie durch deinen Heiligen Geist bestätigst. Und ich danke dir für deinen unglaublich genialen und liebevollen Plan, dass wir nicht auf unserer Sünde sitzen bleiben müssen, sondern dass Jesus sein Leben als Opfer gegeben hat und dass durch seine Auferstehung sichtbar ist, dass dieses ewige Leben auch auf uns wartet und du die Macht über den Tod und über die Sünde hast. Und so bitte ich dich, dass dieses Wunder groß wird in unserem Herzen, dass es uns erfüllt, dass es uns freut. Und dass wir mit jeder Gewissheit darauf vertrauen, dass wir eines Tages zu dir kommen dürfen, allein deshalb, weil Jesus bezahlt hat. Amen.